Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Die Bilanz nach 10 Jahren von rund 23 auf 39% ist bei uns der Anteil von Frauen in Führungspositionen gestiegen. Im Programm liegt er bei knapp 54%.
Soweit RBB-Intendantin Dagmar Reim gestern während des 36. Herbsttreffens der Medienfrauen. Diese Zahl ist nur die halbe Wahrheit, dazu aber gleich mehr von Vera Linz. Sie ist gestern und heute dabei gewesen. Und dann zur zweiten Netzwerktagung mehr hier im Radio 1 Medienmagazin in der Ausgabe vom 9. November 2013. Eine Tagung, da ging es um Medienkompetenz. Und wir hören interessante Interviews, wirklich interessante Interviews, die ich machen konnte am Rande einer Feierveranstaltung. 60 Jahre internationaler Frühschoppen im Fernsehen. Vielleicht kennt der ein oder andere auch noch diese legendäre Sendung. Sie wird ja heute teilweise noch von Phoenix ausgestrahlt. Und das natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ich hatte es angekündigt, diese 39% Frauenanteil in Führungspositionen beim RBB sind nur die halbe Wahrheit. Ja, fragen Sie sich, wieso kann denn das, also 39% sind doch 39%. Aber Dagmar Reim gab die Erklärung selbst.
Bei den jüngst von der ARD veröffentlichten Zahlen, die im Gegensatz zu unseren eigenen Zahlen, Sie wissen das, die ersten drei Hierarchieebenen zum Maßstab nimmt, schneidet der Rundfunk Berlin-Brandenburg mit 46% Frauen in Führungspositionen ab.
Also einfach nur eine andere Berechnungsgrundlage. Das war auch die Zahl, die gestern getwittert wurde, 46%. Lassen wir also die ARD-Rechnung ruhig gelten. Das hört sich sehr gut an. Und wenn man bedenkt, dass vor exakt 11 Jahren, am 9. November 2002, hier im Radio 1 Medienmagazin die ORB-Gleichstellungsbeauftragte Beatrix Zeiss geforderte.
Teilhabe auf allen Ebenen an der Macht, das ist eine sehr alte Forderung der Medienfrauen, die gibt es seit den 80er Jahren. Und immer mal, wenn die aktuelle Situation Möglichkeiten offenbart, sagt man, wir wollen eine Intendantin. Und wir haben keine Namen genannt, sondern wir haben erstmal Kriterien aufgemacht und haben gesagt, das sollte die Intendantin doch bitteschön auszeichnen.
Wir wissen, der RBB war dann die Anstalt mit der ersten Intendantin. Es zog der Westdeutsche Rundfunk nach und dann auch der Mitteldeutsche Rundfunk. Aber es ging nicht nur um Zahlen und um Macht, Vera Linz. Worum ging es bei dem Herbsttreffen? Gestern hat es angefangen, morgen endet es.
Genau, es ging nicht nur um Zahlen. Es ging beim Auftakt im Haus des Rundfunks in der Masurenallee gestern Nachmittag zunächst mal darum, wie präsent Frauen in den Medien sind, also auf dem Schirm zum Beispiel, und welches Frauenbild dort gezeigt wird. Und Claudia Weg, die Fernsehkritikerin und Mitglied in der Jury des Deutschen Fernsehpreises, hat dazu einen längeren Vortrag gehalten, der außerordentlich unterhaltsam war. Und ihr Resümee lautete, zwar hat die Frauenbewegung viel erreicht, aber manches ist nur anders und nicht besser geworden. Dafür hat sie mehrere Beispiele aus dem Fiction-Bereich angeführt. Ich bringe mal eins, Stichwort Krimis. Sie sei überrascht gewesen, so Weg, wie oft Frauen in Krimis wie dem Tatort Opfer sind und wie sie dann dargestellt werden. Und so hört sich das an.
Sie ist seit etwa 3 Stunden tot. Todesursache sind Schläge mit einem stumpfen Gegenstand. Der Täter hat etwa 2 bis 3 Mal zugeschlagen und ihr dabei den Schädel zertrümmert.
War jemand richtig sauer?
Oder eifersüchtig? Hübsches Mädchen.
Ja, so hört sich das an. Was man aber nicht hört, sondern nur sieht, ist, die ungeschriebene Regel lautet, je jünger eine weibliche Leiche ist, desto weniger wird sie anhaben, desto geschundener ist ihr Körper und desto länger wird sie nackt auf dem Tisch des Pathologen liegen. So die Beobachtung von Claudia Wick im Gegensatz zu den Männern, wie Claudia Wick erklärt.
Es ist schwer, also mir jedenfalls schwer vorstellbar, dass männliche Leichen derart regelmäßig in so unwürdiger Lage gezeigt werden würden. Männer sterben in Filmen anders. Heroischer, unversehrter und vor allem angezogener. Wie kommt es zu diesen vielen Frauenleichen? Wieso sagen nicht die Redakteurinnen bei der Abnahme, sowas wollen wir nicht sehen?
Ich kann mir vorstellen, das sind Männerfantasien, oder Vera?
Die Frage war ja, wieso, wie, was, Männerfantasien?
Naja, das wird alles ins Drehbuch geschrieben und die Frauen können sich dann nicht wehren, weil die Männer einfach noch irgendwie stärker im Sattel sitzen.
Nicht nur. Also man hat, das wusste ich selber auch nicht, festgestellt, dass Frauen zum Beispiel weniger empfindlich auf Blut reagieren als Männer und dass die darum nicht so streng sind bei der Abnahme von solchen Szenen. Also auch im Jugendschutz nicht zum Beispiel. Da gibt es also auch wirklich Geschlechterunterschiede. Aber du hast schon recht, zum einen können sie sich vielleicht nicht immer durchsetzen, aber ein Problem ist auch, dass ihnen manchmal das Bewusstsein für diese Geschlechterungerechtigkeit fehlt. Also auch bei den Frauen selbst, das ist nicht so richtig ausgebildet immer. Und das spiegelt sich nicht nur in der Fiktion, sondern auch in der aktuellen Berichterstattung, also Non-Fiction wieder. Hier werden Frauen immer wieder durch eine unangemessene Sprachwahl diskriminiert, hat zumindest Claudia Wick auch beobachtet.
Anlässlich der Entlassungswelle einer Drogeriekette der Begriff wie Schleckerfrauen in der Medienberichterstattung ganz selbstverständlich verwandt wird, ist das wie mit den Leichen im Tatort. Tatsächlich werden mehr Frauen Opfer von tödlicher Gewalt als Männer im häuslichen Bereich. Tatsächlich arbeiten im Niedriglohnsektor mehr Frauen als Männer. Wäre es denkbar, dass bei einer Massenentlassung in der Autoindustrie zum Beispiel von Opel-Männchen gesprochen würde? Nein, die heißen natürlich Opelaner, was immer ein bisschen wie ein Geheimbund klingt.
Ja, und da müssen die Frauen sich natürlich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen und vielleicht mehr Sensibilität entwickeln. Wie schwierig das ist, das hat Dagmar Reim gestern dann auch in der anschließenden Diskussionsrunde geschildert, zum Beispiel, wenn es darum geht, Sendungen mit Studiogästen zu besetzen.
Es ist extrem mühsam. Es ist das beharrlichste Bohren dickster Bretter. Ich nerve komplette Redaktionen, in denen ich bekomme ja die Zettel, wer ist eingeladen zur Diskussion, an den Rand schreibe, schade, dass es gar keine Frau gibt. Schade, dass gar niemand eingeladen wurde.
Aber das ist natürlich eine Kritik an beide, also Geschlechter, wenn man so will, oder?
Das ist eine Kritik an beide Geschlechter, da hast du recht. Aber was gestern auch so deutlich wurde, das hat mich selber so überrascht, dass eben auch vieles bei den Frauen selbst liegt, dass sie selber halt auch noch nicht so, wie ich schon sagte, ein Bewusstsein und eine Sensibilität entwickelt haben. Und Dagmar Reim hat auch erzählt, das fand ich sehr interessant, dass das auch im RBB der Fall ist, dass also das Bewusstsein für die Geschlechterungerechtigkeiten recht schwach ausgeprägt ist. Sie erzählte zum Beispiel, dass sie sich mit Volontärinnen des RBB allein trifft, also ein Treffen unter Frauen. Und da hat sie festgestellt, dass die jungen Frauen zwar die Errungenschaften der Frauenbewegung zu schätzen wissen, aber der Meinung sind, dass heute doch alles viel einfacher sei. Und sie sagte, sie liest dann in den Blicken dieser jungen Frauen die Botschaft, schön Omi, was du uns da vom Krieg erzählst, ist ja ganz toll, aber heute ist das alles anders. Hören wir mal, was ihr dann da im Kopf so bei rumgeht.
Und ich habe keine Lust, in die Position zu kommen, eine rückwärtsgewandte alte Frau zu sein, die zu diesen jungen, aufstrebenden Frauen sagt, warte nur, mein Hase, bis du mit 1,6 Kindern im Prenzlauer Berg sitzt und Vati Karriere macht. Du wirst dich sehr wundern. Das möchte ich nicht. Und das macht die Sache eben nicht einfacher. Ich erlebe mehr junge Frauen, die ebenso tatkräftig wie ich damals mit 23 antreten und sagen, die Welt gehört uns und wir werden es schaffen. Und meine Erfahrung in Zahlen hat sich noch immer nicht geändert. Bei uns gibt es grundlegend mehr Volontärinnen als Volontäre. Und 10 Jahre später sind 80% der Männer noch im Sender und maximal 20% der Frauen. Und ich vermag mir nicht vorzustellen, dass all diese Frauen inzwischen der Ansicht sind, ihr Beruf war eigentlich ein Fehlgriff.
Ja, dazu dient natürlich so ein Herbsttreffen der Medienfrauen auch, dass man solche Dinge unter Frauen betrifft. Da gab es dann heute auch jede Menge Workshops dazu.
Traditionell, kann ich mich erinnern, wird auch immer ein Negativpreis verliehen, die saure Gurke. Das ist ein Preis, der deutlich machen soll, hier ist eine Sendung besonders frauenfeindlich aufgefallen. Die Verleihung findet diesmal erst am Sonntag statt, also morgen. Leider können wir, oder weißt du, wer gewinnt?
Nein, ich weiß
also gewinnt,
nicht.
Das ist in dem Fall, also wer ihn bekommt.
Nein, da wird dicht gehalten, morgen 11 Uhr wird es erst vermeldet und man muss vielleicht noch präzisieren, es geht um einen Fernsehbeitrag im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist ja so ein bisschen eingeschränkt. Es dürfte schon jetzt feststehen, wer es ist, aber Henriette Wrege vom RBB, die den Workshop dazu leitete, wollte auch nicht mal mit Trends rausrücken, wer es sein könnte. 20 bis 25 Einreichungen hat es gegeben. Ein Thema, das sicher eine Rolle gespielt haben dürfte, sind die aktuellen Debatten über Prostitution. Da hat Henriette Wrege wie sie mir sagte, einiges Kritisierenswertes im Fernsehen gesehen.
In den ganzen Diskussionen, die jetzt durch die Emma-Aktion zur Abschaffung der Prostitution sind, die Bordellbesitzerinnen im Studio. Und auch da wird dann wieder gesagt, naja, ist ja ein toller Job. Und dann können die Frauen dann mal so nachmittags oder gerade auch wenn sie Kinder haben, kann man das ja so nebenher dann mal irgendwie in den Puff gehen und ein bisschen Geld verdienen.
Ja, ob es dafür dann einen Preis gibt, das werden wir also morgen Vormittag erfahren. Übrigens, ich weiß nicht, ob du das wusstest, die saure Gurke wurde erstmalig auch in Berlin, nicht hier in Berlin, wir sind ja in Potsdam, aber in Berlin im Sendegebiet verliehen, nämlich 1979.
Dann gibt es ihn morgen zum 34. Mal. Bewirkt eigentlich dieser Preis etwas? Ich meine, das ist immer natürlich für die Nachrichtenagenturen interessant, die können sich draufstürzen und dann sagt man, unter anderem haben dann die Medienfrauen auch noch dazu getagt, dass sozusagen ein Eye-Catcher oder zumindest ein Aufmerksamkeitsmacher, genau, eine genau. News. Und aber darüber hinaus fühlen sich dann vielleicht die Betroffenen, die den Preis wahrscheinlich nicht persönlich entgegennehmen, dann so ein bisschen schuldig oder so?
Ja, schon. Also man muss eines sagen, die Einreichungen gehen nie aus. Also offenbar gibt es keine weit verbreitete Angst vor diesem Preis, aber
Harald Schmidt wollte ihn unbedingt mal haben, deswegen hat er besonders stark immer frauenfeindliche Witze gemacht. Aber das geht natürlich auch nicht, dass man sich so empfiehlt.
Ist auch nicht öffentlich-rechtlich.
Er war damals öffentlich-rechtlich in der ARD mit seiner Show.
Aber wenn es dann mal einen trifft, dann hat es wohl doch seine Wirkung, erzählte mir zumindest Henriette Wrege.
Wir haben auch mal die große Show der Naturwunder prämiert mit Jaranga Yogeshwar und Frank Elsner, als sie dann da so Frauen zum Experimentiergegenstand hatten, also die Dame im Schaumbad. Die Jungs waren überhaupt nicht erfreut darüber, dass sie die Gurke gekriegt haben, aber sie haben nie wieder Frauen in dieser Art und Weise in der Sendung gehabt. Also von daher, die Gurke bewirkt was.
Ja, und ich habe Henriette Wrege auch gefragt, ob es eine große Übertendenz gibt in all den Jahren, was sich verändert hat im deutschen Fernsehen. Und da sagte sie, es gibt eine Sendung, die es geschafft hat, wirklich perfekt zu sein, was die Geschlechtergerechtigkeit in der Besetzung von Studiogästen betrifft. Meine Schlussfrage an dich, Jörg, du bist ja schon lange dabei, hast diese Sendung bestimmt auch schon ganz oft gesehen.
Ich sehe vor allen Dingen länger fern als Frau Wick, weil ich ein bisschen älter bin.
Ja, welche Sendung in ARD und ZDF hat den ausgeglichensten Männer-Frauen-Anteil?
Boah. Also der erste Impuls ist natürlich Anne Will, weil sie ja auch sich, sagen wir mal, auch in ihren Sendungen sehr stark engagiert für Frauen. Sandra Maischberger würde mir auch noch einfallen, aber ich denke vielleicht so ein Unterhaltungskonzept, wo viel Frauen auch Glamour mit reinbringen. Ich sag mal, Wetten, dass?
Nee, es ist völlig falsch. Ich habe schon überlegt, vielleicht sollte man mal die Hörer fragen, ob die eine Idee haben oder soll ich's jetzt auflösen?
Wir können es ja so machen. Wir geben noch so ein bisschen Bedenkzeit. Die Leute sollen twittern unter Twitter.com Medienmagazin, was sie meinen und wir lösen es am Ende der Sendung Gut. einfach auf. Dankeschön, Vera. Der erste Twitterer meint, Zapp vom Norddeutschen Rundfunk, Ecki Kern. Das weiß ich nicht, ob das wirklich stimmt. Wir werden es hören. Ja, was haben wir denn noch im Angebot? Die Tagesschau sei ausgeglichen besetzt. Die Frage war eindeutig, Studiogäste. Welche Sendung hat die ausgeglichensten Studiogäste, also männlich-weiblich? Kann man also schon mal ausscheiden, aussortieren. Dann Andrea Z. schreibt 3 nach 9 Fragezeichen. Michael Castricius meint das Heute-Journal. Das würde ich auch gleich aussortieren, ohne dass mir Vera ein Zeichen gibt. Wir werden es noch bis zum Ende durchspielen, durchlaufen lassen. Vielleicht haben wir auch noch eine Idee, was derjenige bekommt, der richtig liegt, wenn einer richtig liegt. Jetzt erstmal zurück in diese Woche. Es gab in Potsdam-Babelsberg, ich sage mal gerne, einen Steinwurf von diesem Studio entfernt in der HFF, der Hochschule für Film und Fernsehen, Konrad Wolf, die 2. Netzwerktagung der Brandenburger Medienpädagogen und überhaupt Medienwissenschaft zum Thema Medienkompetenz. Medienkompetenz stärkt Brandenburg. Man kann auch umgekehrt sagen, Brandenburg stärkt die Medienkompetenz, weil das Land Brandenburg sich da sehr engagiert und mit einer Rahmenvereinbarung im letzten Jahr auch zusammen mit der Medienanstalt Berlin-Brandenburg beschlossen hat, genau diese Medienkompetenz zu stärken. Und es ist nicht das, was wir immer so denken, Medienkompetenz gleich. Wir geben einem Lehrer mehr Computer und dann kann er vielleicht mit der modernsten Software dann 3 oder 4, 5 besonders hochbegabten Schülern helfen. Das ist nicht nur damit gemeint, was Medienkompetenz ist. Das wird sehr ohrenfällig, vielleicht an folgendem Beispiel. Es gab auch eine Förderpreisverleihung, wo ich die Gelegenheit und die Ehre hatte, 5 Preise zu vergeben. Ein Preis davon, aber sie stellt sich selbst vor.
Ich heiße Aya Torkla, ich bin eine promovierte Geografin, komme aus Lettland und lebe 9 Jahre in Breidin. Breidin ist eine Gemeinde in Brandenburg, Landkreis Barnim, und es sind 3 Dörfer, die zusammengeschlossen sind. recht klein. Es sind insgesamt 350 Familien, die bei uns leben. Aber wir sind eine Gemeinde, die sich stark macht für die Leute, die da leben. Und wir haben schon seit Jahren angefangen, an Projekten zu arbeiten, die das Selbstbewusstsein der Leute stärkt. Vor 3 Jahren haben wir ein Fotokunstprojekt gemacht, Wir von hier. Und das war der Anfang von einer Idee, sage ich, die aufgeblüht ist und weiterlebt. Wir ließen von einem guten Fotografen aus der Region, Frank Günther, Leute vor den Häusern fotografieren. Entstanden ist eine Dokumentation mit 84 Fotografien von 84 Familien. Und das war ein sehr schönes Gefühl, weil zu der öffentlichen Vorstellung von diesem Projekt kamen wirklich alle Leute. Und das war aber auch Anfang, dass wir miteinander ins Gespräch kamen. Und das war auch wunderschön, dass die Leute, die neu in der Gegend sind, die fühlten sich dadurch willkommen. Und das hat sehr viele aufgemacht, dass die sich einfach wirklich auch ehrenamtlich engagieren bei uns. Im Hintergrund steht Verein Fachwerkkirche Tuchen, der als Ideengeber sehr stark sich engagiert. Wir machen auch für Jugendliche Projekte und eins von denen war eben Zeitenspringer. Wir sind eine von 27 Gruppen in Brandenburg, die im Rahmen dieses Projekts arbeiten. Und unsere Idee war, das Erlebte von alten Leuten durch Augen von Kindern sichtbar zu machen und das mit modernen Medien. Wir haben einen Informationspfad zu den historischen Objekten im Ort angelegt und die sollen mit über die QR-Codes abzurufen sein, dass man quasi mit Smartphones in Gelände gehen kann und sagen kann, ja, was ist denn hier, was man heute nicht mehr sieht, was für Historie steckt dahinter, was können die alten Leute noch dazu erzählen. Und in dieser Zeit, dieses Projekt fing im Frühling dieses Jahres an, haben sich Kinder zusammengefunden, die sehr kreativ sind. Wir haben Kinder, die eigene Musik schreiben. Wir haben ein Kind, die mit Leichtigkeit Sachen aus Knete bastelt. Die hat die Kinder nachgebaut und die Kinder drehen selbst Filme zu diesen historischen Objekten. Und der Anfang von diesen Filmen wird gleich sein, das wird Stop Motion sein, wo die Kinder sich selbst gebaut haben sozusagen und auf die Entdeckungstour gehen. Und dann kommen in diesen Filmen eben die Interviews mit Zeitzeugen. Die Kinder haben sehr viel gelernt, was alles möglich ist, aber eben das war dann doch kurz, das war eher so Berührung.
Wir sind die Zeitenspringer aus Breidin. In unserem Dorf gibt es viele Geschichten zu entdecken. Nutze dein Smartphone, um die zu sehen.
Ich werde über Mühlen erzählen. Am Nonnenfließ gab es zwischen Tuchen und Schwechthausen 6 Mühlen. Leider ist heute nur noch wenig davon übrig. Es ist ein Fall für Geschichtendetektive.
Und jetzt mit diesem Preis für medienlokale Identität würden wir das vertiefen, dass die Kinder die Kompetenz stärken, dass die gezielter gucken, was wollen die damit sagen mit dem Projekt. Und da fand ich heute wunderbar diese Idee, dass man spricht, man ist nicht nur selbstbewusst, sondern wirklich auch selbstbestimmend, dass man sagt, so wollen wir das zeigen. Es passiert sehr viel bei uns, aber es ist auch Notwendigkeit, das nach außen zu zeigen, damit die anderen das mitbekommen. Und ich bin jedes Mal begeistert, auch, dass sehr viele Leute sich dann zu uns melden und dass es dadurch neue Ideen entstehen. Ja, das wächst und wächst. Und im Grunde genommen ist es ein Weg, ist es ein Prozess. Ja, das hat kein Ende an sich. Ja. Und meine Überzeugung ist tatsächlich, sehr viel passiert bei uns selbst im Kopf, wie wir das erleben wollen und was wir brauchen, haben wir da. Ja. Ich finde auch sehr spannend, dass die Berliner und Freunde, die von außen kommen, die sagen, oh, ihr habt ja alles, ihr könntet überleben, immer. Aber das stimmt ja nicht wirklich, weil der Mensch braucht viel mehr als nur das Essen. Ja, und dieses Bild von sich selbst zu machen, das denke ich, ist eine ganz wichtige Aufgabe, auch eine sehr reizende Aufgabe.
Übrigens, Breidin liegt zwischen Biesenthal und Eberswalde.
Er hat den Bass-Slap erfunden und damit ungefähr die Hälfte des Funk. Und es soll Leute geben, die nur zu Prince-Konzerten gegangen sind, um sie drummen zu sehen. Jetzt kommen sie gemeinsam nach Berlin. Als Botschafter des Groove. Sheila E. und Larry Graham. Live im Huxleys. Am 16. November. Sheila E. und Larry Graham auf The Groove Ambassadors Tour. Mehr Groove auf radio1.de. Sheila E. und Larry Graham. Radio 1. Für alle die, also die Diplomaten und natürlich nur Verwachsene.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und immer noch nach der Suche der Sendung mit der ausgeglichensten Geschlechterverteilung. Bis jetzt eingetroffen noch Markus Lanz, zimmerfrei und Frag doch mal die Maus und Quiz des Menschen. Die Auflösung dann am Ende der Sendung. Radio 1 mit dem Medienmagazin und nochmal ganz kurz zurück zur Babelsberger Netzwerkkonferenz in dieser Woche, die sich auch beschäftigte mit der Rolle der Medienpädagogik, mit der Stellung der Medienkompetenz tatsächlich im Ausbildungsprozess. Und ich konnte Professor Dr. Dagmar Hoffmann von der Universität Siegen gewinnen für ein kurzes einschätzendes Interview.
Also wir betrachten ja also die Förderung von Medienkompetenz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das ist inzwischen auch schon ins allgemeine Bewusstsein durchgedrungen. Das ist auch im Bewusstsein der Politiker. Das stand auch in vielen, vielen Wahlprogrammen. Also darf aber nicht als Floskel missbraucht werden, sondern es geht immer wieder darum, sich neu zu verständigen, was sind gerade die Herausforderungen, wie können wir darauf reagieren, wie können wir Kinder und Jugendliche dazu befähigen, also mit den Medien, ich sage immer so gerne, sozialverträglich umzugehen. Also das heißt also auch, kulturelle Praktiken auszubilden, die die Gesellschaft voranbringen und die sie nicht hemmen.
Aber haben wir tatsächlich dafür das gut ausgebildete Personal und die technische Infrastruktur?
Naja, gesamtgesellschaftliche Aufgabe heißt natürlich, alle sollen sich da eigentlich wiederfinden. Das heißt also die Eltern, die Schule, auch der außerschulische Freizeitbereich und so weiter. Also der Freizeitbereich, in dem Jugendliche natürlich auch aktiv sind. Aber wenn alle alles machen sollen, also dann fühlt sich auch nicht immer unbedingt jeder dafür verantwortlich. Das ist ein großes Problem. Ja? Also die einen schieben es auf die anderen, warum es nicht besonders gut funktioniert. Es ist leider ein großes Manko in Deutschland noch. Also wir hoffen, dass sich das demnächst ändern wird. Es gibt genug Initiativen, die dafür sorgen. Also eine ist die Netzinitiative Keine Bildung ohne Medien. Also auch ein Verbund von Wissenschaft und Praxis, also die gesagt hat, also es muss also mehr Medienkompetenzausbildung und auch Medienpädagogik geben und auch vor allen Dingen in der Ausbildung von Lehramtsstudierenden. Also es ist noch nicht selbstverständlich, dass Lehrer überhaupt auf eine Arbeit mit Medien vorbereitet werden. Es gibt Ausnahmen an einigen Universitäten, aber es ist sozusagen nicht flächendeckend vorhanden. Also wir bilden jetzt vielleicht für Whiteboards aus, ja, wenn überhaupt für den Einsatz von Whiteboards. Und die Lernumgebungen und die Techniken können also in 10 Jahren wieder ganz andere sein.
Und zumal, wenn ich Ihren Vortrag richtig in Erinnerung habe, Sie haben also versucht, deutlich zu machen, wie umfangreich Medien in den Alltag gerade von Jugendlichen eindringen. Und das, was mich dann schon wieder erstaunt hat, klar, das war dann logisch, Facebook ist elternverseucht. Es gibt sogar jetzt schon Wanderungen dorthin, wo man es dann nicht vermutet. Und in der Schule lernt man dann eben immer noch mit Facebook umzugehen, was dann möglicherweise aus der Sicht eines Jugendlichen dann oldschool ist, ne, irgendwie.
Ja, also durchaus. Also Jugendliche nutzen das relativ selbstverständlich und sie gucken sozusagen halt immer auch, was da passiert. Und diese Freundschaften mit den Eltern, also die waren nicht im Sinne von Jugendlichen. Also das heißt, sie brauchen diese exklusiven Jugendräume, ja, Räume, Kommunikationsräume, Experimentierräume, wo sie sich erproben können, also auch in ihrer Identität. Und da möchte man nicht immer beobachtet werden von den Erwachsenen, also weder von Lehrern noch von Eltern oder auch von Verwandten. Und folglich finden jetzt eben diese Abwanderungstendenzen statt. Das ist eine Tendenz, die wir jetzt erstmal in den USA gesehen haben, aber wo davon auszugehen ist, dass es auch hier in Deutschland also der Fall sein wird. Tumblr ist jetzt so in aller Munde, in Deutschland noch nicht so populär, aber es ist davon auszugehen, dass sich das in den nächsten Monaten also deutlich dann auch hier also erhöhen wird, also der Anteil der Jugendlichen, die da dann auch vertreten sind, sofern es ihren Bedürfnissen halt entspricht. Also, und das scheint so zu sein, es ist ja so eine Blogger-Plattform.
Aber inwieweit schaffen es die Lehrer, das Vertrauen der Schüler zu bekommen, wenn sie nicht die richtige Ausbildung bekommen, beziehungsweise wenn sie selber nicht in diesen Plattformen unterwegs sind, weil es ja nun mal nicht ihre Erlebnisräume sind als Lehrer. Also ich stelle mir das ziemlich anstrengend vor, wenn ein Lehrer vor die Klasse tritt und sagt, wir reden heute mal darüber und darüber, und alle lachen dann, weil sie eigentlich im Wissen und im Erfahren viel weiter sind.
Ja, das passiert, aber man kann sich ja vielleicht auch in der Hinsicht auf Augenhöhe begegnen, indem man den Kindern und den Jugendlichen vielleicht auch vermittelt, hier könnt ihr mir vielleicht auch hin und wieder was beibringen. Also ich finde immer, es ist wichtig, dass man vor allen Dingen in Kontakt bleibt mit den Jugendlichen, mit den Schülern und Schülerinnen und auch sich dafür interessiert, was sie da eigentlich machen, und zwar möglichst erstmal vorbehaltlos. Also, und dann kann man immer sich darüber verständigen. Also ist das entwicklungsbeeinträchtigend, ist das entwicklungsfördernd, aber auch in dem Sinne, dass man sie dazu befähigt, das selbst zu reflektieren, weil das ist im Prinzip auch das Beste. Wenn sie ihr eigenes mediales Handeln sich auch ein bisschen aus der Außenperspektive angucken und auch unter dem Aspekt, also inwieweit es sie selber voranbringt, aber vielleicht auch also ihr ganzes Umfeld voranbringt oder unter Umständen eben auch schädigt. Ja, also, und das ist so etwas, also wo wir Jugendlichen einfach auch immer wieder Gelegenheiten geben sollten, also dass sie darüber auch ins Gespräch kommen. Also, und ich habe manchmal so den Eindruck, dass so dieser Kontakt und sich dafür zu interessieren, da ist einfach gar keine Zeit. Ja, die Lehrer stehen auch unter einem unheimlichen Druck und für sowas ist dann oftmals einfach kein Platz, und das ist sehr schade.
Aber mir scheint da nicht nur die Zeit eine Rolle zu spielen, sondern Sie haben eine Episode geschildert hier bei der Netzwerktagung, dass Ihre Studenten noch nicht mal das Interesse haben, bestimmte Sachen auszuprobieren. Gibt es vielleicht zu viele Leute in den falschen Jobs?
Ich glaube, es gibt einfach auch Ressentiments, ja. Also es gibt Ressentiments, sich öffentlich zu machen, sich unbedingt sich auch zu beteiligen, nicht einschätzen zu können, was passiert da, also mit meinen Kommunikaten, also das, was ich so von mir gebe. Also das war ja das Beispiel, wer ist eigentlich auf Twitter? Und man denkt ja immer, das sind die jungen Leute, aber in Deutschland sind es überhaupt nicht die jungen Leute, ja. Also es sind unter 10%, also die da bei Twitter einen Account haben, und also maximal 5% der Jugendlichen, also sind da tatsächlich aktiv, ja.
Also, WhatsApp sei das Jugendmedium.
Genau, ja, also WhatsApp, genau, als Messenger, aber ja, mit Öffentlichkeiten, aber auch eher privat eigentlich genutzt, das ist richtig. Aber man kann es ja für sich auch nutzen, auch als politisches Medium, um zu partizipieren, um an Gesellschaft teilzuhaben und auch Gesellschaft voranzubringen. Also darum geht es ja. Also sich immer zu vergewissern, in welcher Gesellschaft lebe ich und in welcher möchte ich eigentlich auch leben. Also das befähigt uns ja eigentlich auch, also zu Bürgern, und da haben wir auch eine gewisse Verantwortung, und auch Jugendliche. Ne?
Professor Dr. Dagmar Hoffmann von der Universität Siegen am Rande der Netzwerktagung der zweiten in Potsdam-Babelsberg in dieser Woche. Medienkompetenz-brandenburg.de wäre der weiterführende Link. Getwittert auch unter Twitter.com Medienmagazin. Ich weiß gar nicht, in welchem Alter Sie jetzt so durchschnittlich sind. Es gibt zwar immer mal so Medienanalysen, da wird das ausgewiesen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere zumindest die Sendung noch im Original gesehen hat mit Werner Höfer. Gemeint ist der internationale Frühschoppen, der als Radiosendung 1952 vom Nordwestdeutschen Rundfunk ausgestrahlt wurde. Dann hat sich ja diese Anstalt aufgesplittet in WDR und NDR, und der WDR hat es dann übernommen. Und dann 1953, am 30. August 1953, ist diese Sendung dann einfach so abgefilmt worden als Radiosendung und hat im Prinzip ihre Charakteristika nicht verloren. Das heißt also, ein Tisch und Menschen, Journalisten aus mehreren Ländern, die sich über internationale Politik unterhalten, hat es also kaum Veränderungen gegeben, sage ich mal. Es gab, aber vielleicht hören wir erstmal, wie sie damals angekündigt wurde.
Hier ist wieder der internationale Frühschoppen mit 6 Journalisten aus 4 Ländern.
Der Kollege Högen, eine markante Stimme, hat auch den siebten Sinn gesprochen. Er war auch bei einer Feierveranstaltung in dieser Woche in Berlin dabei und kündigte auch diese dann doch Jubiläumssendung 60 Jahre internationaler Frühschoppen im Fernsehen an. Das wird am 17. November auf Phoenix ausgestrahlt um 13 Uhr. Aber vielleicht nochmal ein Rücksturz in die Vergangenheit, was diese Sendung eigentlich tatsächlich war. Und ich habe einen interessanten, sehr gut pointiert formulierten Ausschnitt gefunden aus einer Sendung des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1998. Damals gab es ein Medienmagazin, das hieß Palazzo, und hören Sie den Ausschnitt.
Selbst auf die Gefahr hin, dass wir uns langweilen.
Blieb Werner Höfer 36 Jahre lang der Politalker der Bundesrepublik. Sechs Journalisten aus nicht ganz so vielen Ländern, Egon Högens immer gleich sonore Ansage und trockener Weißwein gegen trockene Kehlen. Höfers Journalistenrunde nordete vor dem Sonntagsbraten noch mal eben kurz die Welt ein. Es gab kein wichtiges politisches Thema, das nicht diskutiert wurde, und jeder durfte, wie er wollte, solange er sich an die Spielregeln des Diskussionsleiters hielt.
Herr Ernan, ich muss Sie bitten, bekannte Zitate zu unterlassen.
Ist das Zensur, Herr Höfer?
Nein, das ist ein kollegiales Ersuchen.
Ich möchte wissen, ob Sie abschalten, wenn ich weiterfahre.
Nein.
Abgeschaltet wurde natürlich nicht, schließlich gehörte der Frühschoppen quasi zum Inventar des deutschen Fernsehens.
Und wie sieht's Gerd Ruge? Er ist einer der ersten überhaupt AD-Mitarbeiter, die auch ja bis heute noch aktiv sind.
Als der Frühschoppen erfunden wurde, da war ja der Krieg erst 7 Jahre vorbei. Da hatten die Leute keine Idee, was die Ausländer denken und wie die sind, und sahen mit einmal, wie die diskutieren konnten, was in Deutschland so lange verboten gewesen war. Das war der Durchbruch eigentlich. Und dass eben damals in Deutschland so viele gute ausländische Journalisten waren, erstklassig, wirklich, die absolute Weltspitze, weil natürlich das Interesse an Deutschland nach dem Kriege, nach der Hitlerzeit, was daraus wird, enorm groß war. Das alles kam zusammen, und Höfer hat das sehr gut zusammengefasst, weil er selber ein Journalist, ein Nachrichtenmann war. Nachrichten sind ja nicht keine Sache des Gedruckten oder Ungedruckten. Ihn interessierte das, er las, was immer an deutschen ausländischen Nachrichten da war, und baute sich daraus die Fragen zusammen. Das war natürlich enorm.
Nur 5 Jahre jünger als die Fernsehsendung ist der jetzige WDR-Intendant Tom Buro.
Also ich kann mich natürlich an den Wein erinnern, der da getrunken wurde. Das Rauchen hatte ich verdrängt, ja, das habe ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Ich kann mich an die markante Stimme von Werner Höfer erinnern, auch an die sehr, sehr entschiedene und entschlossene Gesprächsführung. Das auch. Und dann natürlich an das Familienritual. Das war bei uns wirklich so, sonntags war Kirchgang Pflicht. Und danach gab es dann, während wir auf den Sonntagsbraten warteten, gab es dann mit meinem Vater, saß ich da vorm Fernseher. Ich spielte auf der Erde, er guckte und reagierte dann laut. Was? Was ist so? Oh, oh. Und dann weiß ich eigentlich mehr noch seine Kommentare und sein Lachen oder Stöhnen, als was da gesagt wurde.
Das ist seltsamerweise auch meine Erinnerung, dass die Sendezeit erstmal auf den ersten Blick überhaupt nicht ideal war, weil Sonntagmittag Politik und so weiter doch Hardcore ist, aber dann doch irgendwie genau in der Windstelle des Hurrikans im Auge sozusagen Politik platziert wurde. Ist das ein Zufall gewesen?
Nein, ich glaube, was wir heute was uns nicht mehr so gegenwärtig ist, ist, dass der Frühschoppen anknüpfte an eine richtige Tradition, die es in Deutschland gab. Damals war es wirklich so, dass die Menschen sonntags in die Kirche gingen, Protestanten und Katholiken gleichermaßen, und dass danach es Frühschoppen gab. Und die Männer, auch diese traditionelle Geschlechterrollenteilung, die Männer danach häufig in eine Kneipe gingen, um dann noch zu politisieren. Das habe ich auch mit meinem Vater mitgemacht, bin dann als Kind auf den Holzboden der Kneipe da rumgerutscht. Aber damit hat der Frühschoppen insofern angeknüpft an eine Tradition, die es in der Bevölkerung gab. Heute ist das nicht mehr so verbreitet, aber der Frühschoppen war eine Form des Dorfpolitisierens in der Dorfschenke. Und das hat das ins Fernsehen verlagert. Es war also nicht irgendein Marketing-Coup, oder haben wir eine bestimmte Zielgruppe zu einer bestimmten Zeit, sondern einfach angeknüpft an Ritual der Bevölkerung.
Bei aller Beliebtheit gab es aber auch einen dunklen Schatten. Hören wir nochmal Palazzo.
An fast 1900 Sonntagen fehlte Werner Höfer ganze 3-mal. Als er 74 auf seiner Ferieninsel festsaß, wurde er per Telefon zugeschaltet, während Rudolf Augstein den traditionellen Trinkspruch am Ende der Sendung übernahm.
Ad multos annos, mögen Sie im Jahre 2000 hier noch den Frühschoppen machen, lieber Werner Höfer. Prosit für Sie.
Ironie des Schicksals, 13 Jahre später sorgte ausgerechnet Augsteins Spiegel für Höfers vorzeitiges Ende. Das Blatt veröffentlichte einen Artikel, in dem der junge Journalist Werner Höfer ein Todesurteil der Nazi-Justiz gutheißt.
Ja, die Vorweihnachtszeit ist eine Zeit der
Überraschungen, der angenehmen wie der unangenehmen.
Höfer fühlte sich in der öffentlichen Diskussion von seinem Sender alleingelassen und so endete am 20. Dezember 87 ein Stückchen Fernsehgeschichte.
2002 dann wieder aufgenommen bei Phoenix. Bei der Feierstunde fand dieser Fakt allerdings keine Erwähnung, unverständlicherweise für mich. Ich habe Peter Scholl-Latour, auch ein Urgestein des deutschen Fernsehens, gefragt, welche Beziehung er zu Werner Höfer hat.
Ich habe mit Höfer direkt zu tun gehabt. Ich war nachher ja Programmdirektor des ersten Programms und er war Programmdirektor des dritten Programms. Wir haben uns nicht gestritten. Also in diesen Sendungen normalerweise wäre das ja angelegt gewesen, aber in den Sitzungen des inneren Zirkels unserer Kraft von Wiesburg. Ich habe nie einen Konflikt. Ich habe einmal eine andere Meinung gehabt als er. Das war über Sesame Street. Er war dafür, ich war eher dagegen. Er hat aber recht gehabt.
Was mich heute ein bisschen irritiert, bei aller Offenheit, die auch der internationale Frühschoppen abbildet, über das plötzliche Ausscheiden Werner Höfers wurde hier kein Wort verloren. Wie erklären Sie sich das?
Nee, das aus einer gewissen Dezenz auch raus. Er hatte doch trotz allem große Verdienste gehabt. Und diese Entgleisung im Dritten Reich, das war auch vorher schon lange bekannt. Das hatte in der Nationalen Soldatenzeitung gesprochen. Es wurde erst zu einem Thema, als der Spiegel es groß publiziert hat. Ich habe das sehr dramatisch erlebt, nämlich Werner Höfer, ich saß damals in Hamburg, ich war ja damals im Vorstand von Grün und Jahr und der Herausgeber der Stern. Und da rief ich, Sie kriegen doch in Hamburg den Spiegel einen Tag früher, da steht was über mich drin, können Sie mir das vorlesen? Ich habe es ihm vorgelesen, es war mir schrecklich. Ich habe richtig gemerkt, wer an der anderen Seite gelitten hat. Ich rede auch nicht gerne über das Thema. Wenn wir alles aufrechnen würden, was im Dritten Reich passiert ist.
Aber es wurde damals zumindest offensiv kommuniziert von der ARD. Man hat also das schon so deutlich nach außen getragen, aber hier spielt es heute gar keine Rolle. Wie erklären Sie sich das?
Gewisse Dinge muss man auch ruhen lassen.
Radio 1. Radio 1 vom RBB. Schlagzeilen.
Die Schlagzeilen der Welt um 19 Uhr. 1000 Todesopfer laut Rotem Kreuz nach Taifun auf den Philippinen. Union und SPD erzielen Teileinigung in der Energiepolitik. Das Wetter. Abends meist nur gering bewölkt und weitgehend trocken. Nachts dann später von Westen her etwas Regen, möglich 5 bis 2 Grad Celsius. Und die Auflösung, Vera. Welche Sendung im deutschen Fernsehen hat den ausgeglichensten Geschlechteranteil?
Passend zum letzten Beitrag, der Presseclub.
Nein.
Sonntag 12 Uhr, glaube ich. Ne?
Wahnsinn. Dankeschön.
Vergessen Sie nicht Ihre Antennen zur Erde.
Und in diesem Podcast-Bonustrack gehen wir nochmal ganz kurz zum internationalen Frühschoppen zurück und zu der Tatsache, dass Werner Höfer vorzeitig seinen Dienst quittieren musste. Ich fragte auch noch Fritz Pleitgen, den ehemaligen WDR-Intendanten und Korrespondenten und auch Moderator des internationalen Frühschoppens ab 2002, warum er seiner Meinung nach glaubt, dass dies jetzt in dieser kleinen Feierstunde keine Erwähnung fand.
Es hätte sicher deutlicher erwähnt werden können, aber es ist auch ein sehr komplizierter Vorgang und dann wäre es nachher eine Höfer-Show geworden. Es geht hier um den internationalen Frühschoppen und den Wert von Gesprächssendungen. Und deshalb kann ich bei den Verantwortlichen verstehen, dass sie darauf verzichtet haben. Was ich von meiner Seite sagen möchte, ist, dass wir insgesamt darauf zurückschauen sollten, auch als Mitglieder des Westdeutschen Rundfunks. Es ist nicht ganz anständig mit Werner Höfer umgegangen worden. Er selbst hat Fehler gemacht. Er selbst hätte sagen müssen, ich habe auch meine Vergangenheit im Nationalsozialismus gehabt, aber ich habe daraus meine Lehren gezogen und das war wichtig für uns. Das hat dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr geholfen, dass wir einen Demokraten hatten, der seine schlechten Erfahrungen auch durch sich selbst begangen im Nationalsozialismus gemacht hat. Das hätte er sagen sollen. Auf der anderen Seite, wer sind wir denn, dass wir später Geborenen über diese Menschen in einer Weise urteilen, als wenn wir Richter wären? Wir hätten uns damit auseinandersetzen müssen. Und das war der große Fehler. Und ich denke, das sollte nochmal aufgearbeitet werden.
Fritz Pleitgen, damit zurück zum Herbsttreffen der Medienfrauen und zu einem Vortrag. Hören Sie die Fernsehkritikerin Claudia Wick im großen Sendesaal am 8.11.2013 während des 36. Herbsttreffens der Medienfrauen mit ihrem kompletten Vortrag.
Ja, danke schön. Ich bin hier gebeten worden, eine Dreiviertelstunde lang das mit Ihnen zu machen, was ich sonst auch immer zu Hause mache. Wir schauen zusammen fern. Und ich Das finde ich super, dass Sie jetzt auch vor mir niederknien. Ich habe extra so ein Ding angekriegt, damit ich das nicht brauche. Als Frauke Langhut mich gefragt hat, ob ich Lust hätte, zum Thema Frauenbild in den Medien einen Vortrag zu halten, habe ich gesagt, gibt es das Thema eigentlich überhaupt noch? Und wir haben dann ein bisschen miteinander darüber diskutiert und sie hat mir Mut gemacht, dass ich ruhig auch meine Skepsis mit in diesen Vortrag einbringen werde. Das will ich jetzt auch tun. Zuallererst möchte ich aber noch mal einen ganz kleinen Rückgriff machen. Wir haben ja gerade schon gehört, dass die Schnecke langsam, aber sie geht eben doch. Ich möchte meinen Vortrag anfangen mit einem Filmausschnitt von 1975. Ich glaube, es gibt hier jemand auch im Raum, die damals daran mitgedreht hat, dass das auf den Sender gekommen ist. Ich muss mich aber entschuldigen wegen der Produktqualität, weil das ist sozusagen eine Raubkopie, die noch aus VHS-Zeiten stattfindet. Nicht, dass Sie glauben, Frauen könnten nicht mit Technik umgehen. Ich hoffe, dass das jetzt gleich klappt mit der Einspielung. Und das ist der erste Ausschnitt, wie gesagt.
Wann sollen wir denn anfangen?
Jetzt.
Wir können, glaube ich, anfangen, Frau Wieler.
Ja?
Darf ich Sie gleich mal mit einer Frage überfallen, die ich mir überlegt habe?
Ja, bitte.
Und zwar ist mir aufgefallen, dass auch Freundinnen so sagen, dass es einige Leute gibt, die glauben, das, was sie geschrieben hätten, das sei also nicht etwa pure Dummheit oder so, sondern das sei eine Satire. Und in Wirklichkeit seien sie also eine heimliche Feministin, die sich nichts inniger wünscht, als dass die Frauen sehr revoltiert auf ihre Bücher reagieren und sich nun emanzipieren. Ich glaube das wohlgemerkt nicht. Ich neige eigentlich eher zur ersten Interpretation. Ich möchte Ihnen jetzt mal die Frage stellen. Ist es eine Satire oder ist Ihnen das ernst?
Es ist mir ernst und ich bin keine heimliche Feministin, sondern eine ganz offene Feministin. Und zwar vertrete ich einen weiblichen Feminismus, während ich glaube, dass Sie und die Gegenseite überhaupt, die Feministinnen, die man die orthodoxen Feministinnen, einen männlichen Feminismus vertreten. Denn das, was man bis jetzt unter Feminismus versteht, ist eine Männeridee. Sie ist von Männern gemacht worden, Männer, die geglaubt haben, was ihnen ihre Mütter über Frauen erzählt haben. Also zum Beispiel von Freud, Marx, Engels, Bebel und so weiter.
Habe ich gelesen
aber
bei Ihnen. Ja.
Ich glaube, man darf diese Sachen nicht ernst nehmen als Frau. Man darf diese Ideen nicht imitieren. Das ist genauso, zu sagen, dass die Welt von Männern beherrscht wird, ist genauso paradox wie zu sagen, dass die Seefahrt von Matrosen beherrscht wird.
Nur wissen Sie, liebe Verona Feldbusch, wir können uns natürlich die Werbung so schön reden, die Welt, ja, die Werbung, ganz genau. Wir können uns die Welt so schön reden, wie sie in der Werbung ist, aber es gibt eine Welt außerhalb der Werbung. Ich sage nicht, dass Sie Ihren Tag damit verbringen müssen, über die nachzudenken. Bitte leben Sie Ihr Leben. Nur, es hat keinen Zweck, dass Sie jetzt Ihre Situation gleichsetzen mit der Mehrheit von Frauen.
Also gerade wenn eine jetzt, das den ganzen Tag macht,
gerade
dann sind
Sie jetzt.
Das. Ich rede gar nicht über alle Frauen, ich rede über mich. Ich habe lediglich einfach heute Abend versucht zu erklären,
ja, aber
wie ich
Sie,
bin, wie ich denke,
gerade jetzt, wo Frauen an dem Punkt sind, dass sie es selbstverständlich finden, dass ihnen die Hälfte der Welt gehört und dass sie hoffen, dass die Männer...
Ich verstehe manchmal gar nicht, was Sie
sagen,
wenn ich ehrlich bin.
Ich verstehe nicht, was Sie sagen.
Nee, was Sie sagen.
Zu den prägendsten Fernsehereignissen meiner eigenen Kindheit gehörte dieser erste Ausschnitt Alice contra Esther. Die Debatte zwischen der Feministin Alice Schwarzer und der Antifeministin Esther Vilar lief im Sommer 1975 im WDR-Fernsehen. Es war das Jahr der Frau und ich war 11 Jahre alt. Die WDR-Frauenredaktion hatte offenbar beschlossen, das Streitgespräch ohne Moderation stattfinden zu lassen. Ein bisschen wie ein Boxkampf sozusagen. Was Vilar und Schwarzer da austrugen, nannte man damals auch noch einen Geschlechterkampf. Daran merkt man schon noch irgendwie, was für eine Dynamik auch in dieser Situation drin war. 2001, ein Vierteljahrhundert später, der zweite Ausschnitt, den wir gesehen haben, inszenierte das Fernsehen dann noch einmal so ein Streitgespräch, damals aber schon in der Moderation von Johannes B. Kerner und auch in der gleichnamigen ZDF-Talkshow, können sich höchstwahrscheinlich im Raum schon ein bisschen mehr Leute und Frauen noch dran erinnern. Und diesmal ging es Alice Schwarzer gegen die Werbeikone Verona Feldbusch. Beide Begegnungen haben Fernsehgeschichte geschrieben, waren ein Event, waren ein vielbeachtetes Ereignis. Bei uns zu Hause tauchte plötzlich dieses Buch auch vom dressierten Mann auf. Das Fernsehen hatte die Macht, mit diesen Sendungen etwas sozusagen zu thematisieren und stark zu machen. Und es haben bei der WDR-Sendung weiß ich es nicht, aber bei Kerner weiß ich, es haben mehrere Millionen Menschen sich das angeschaut, weil sie das sehen wollten, weil sie es ein relevantes Thema fanden. Zwischen diesen beiden Jahren, also zwischen Brain Meets Body und Alice contra Esther, hat meiner Meinung nach die Frauenbewegung wirklich sehr viel erreicht. Und das, was sie erreicht hat zwischen 1975 und 2001, das hat sich auch, wir haben es ja auch gerade an den Zahlen gehört, es hat sich mit einer gewissen Verzögerung auch in den Sendern, in den Produktionseinheiten und natürlich auch auf dem Bildschirm niedergeschlagen. Also 2001 im Jahr von Brain Meets Body moderierten Sabine Christiansen und Maybrit Illner Politik-Talkshows. Iris Berben und Hannelore Hoger waren beliebte Tatortkommissarinnen. Anne Will präsentierte die Tagesthemen. 2 Jahre würde es dann noch dauern, bis Frau Reim den RBB gekapert hätte. Und nochmal dann ein weiteres Jahr, bis Monika Lierhaus als Sportmoderatorin auch die Bundesliga moderieren durfte. Und dann nochmal ein Jahr weiter, bis wir von einer Kanzlerin regiert werden würden. Die Frauenfrage hatte 2001 schon viele Antworten hervorgebracht. Auch die Girlie-Bewegung mit Heike Makatsch und eben auch Verona Feldbirsch. Das würde dann bald Alexandra Nelde kommen mit der Telenovela Verliebt in Berlin. Ich erinnere mich noch, dass ich mal in München eingeladen war zum Herbsttreffen der Medienfrauen und verteidigt habe, dass auch diese Mode nicht das Ende der Welt sein würde. Da habe ich aber schweren Widerspruch geerntet. Ich muss Ihnen im Nachhinein recht geben, weil wenige Jahre später hat Alexandra Nelde dann auch noch die Wanderhure gespielt. Und da habe dann selbst ich gedacht, das ist jetzt das Ende des Abendlandes. Aber heute können Sie darüber lachen. Ich glaube auch wir alle, wir Frauen, ich würde mich ja eben auch dazu ziehen, also wir Medienfrauen beobachten diese Veränderungen auch der Persönlichkeiten, die da auftreten in den Medien und denken uns, warum muss es jetzt eine junge Frau im Fettsuit sein oder eben eine, die immer wenig bekleidet durch das Mittelalter läuft. Bei Sat.1 hat auch Frau Reim schon erzählt, passiert es relativ häufig, dass eine alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern am Anfang emanzipiert und hinterher emanzipiert und verheiratet ist. Das ist offensichtlich auch immer noch wichtiges Zielgruppenfernsehen, wobei gerade da auch in den letzten Jahren eine Erkenntnis gekommen ist, dass wenn man diese Angel immer wieder mit dem gleichen Köder auswirft, dann doch kein Fisch mehr kommt. Da hat es eine ganz stramme Initiative gegeben, jetzt wieder männeraffines Fernsehen zu machen. Jetzt werden auch Männer in den Fettsuit gesteckt und in Komödien, in Body-Switch-Komödien entsprechend verkuppelt. So. Manches ist einfach nur anders und nicht unbedingt besser geworden. Aber was auf jeden Fall klar ist, schon seit längerer Zeit, ist, die Frau bestimmt zu Hause an der Fernbedienung, was geschaut wird, vor allem in der Primetime, außer es ist Sportschau oder Champions League. Da gibt es eine Reihe von Untersuchungen, dass da also die Macht sich längst umgekehrt hat, deswegen gibt es auch so viel frauenaffines Programm. Und es ist auch jetzt ja schon gesagt worden, in den Redaktionen gibt es heute auch sehr, sehr viel mehr Frauen, die Programme machen, ganz konkret Programme entwickeln. Ich habe mich jetzt bei meinen Ausschnitten, die Sie gleich sehen werden, in 2 Hinrichtungen beschränkt. Einerseits ist es alles öffentlich-rechtliches Fernsehen, weil das macht ja immer wahnsinnigen Spaß, auf die anderen zu hauen, die andere Produktionsbedingungen haben. Ich dachte, da sind wir uns viel zu fein für. Und das andere ist, dass natürlich die Idee, dass man etwas selber, eine Geschichte selber erfinden kann, also dass ich frei bin in der Frage, was ich erzählen will, viel entlarvender ist, was ich dann wirklich erzähle, als wenn ich an der Widerständigkeit scheitere, dass es vielleicht irgendwie bei der IG Metall tatsächlich wenig Frauen gibt, die ich in eine Talkshow einladen kann. Deswegen werden wir gleich Fernseh gucken, vor allem der selbst ausgedachten fiktionalen Art. Und die Beispiele, die gleich kommen werden, sind aus Redaktionen gemacht. Gerade im Bereich des Fernsehspiels sind sehr viele Frauen unterwegs. Die Redaktionen werden zwar zum Teil noch von Männern geleitet, aber überwiegend von Frauen bestückt. Das heißt, wir können auch nicht mehr sagen, das, was wir heute sehen im Fernsehen, das sei der Männerblick, weil das nur Männer machen würden. Es ist auch der Blick, den wir selber jeden Tag auf den Weg bringen. Umso mehr musste ich dann doch erstaunt feststellen, als ich den Auftrag angenommen hatte und angefangen habe, etwas systematischer auch nochmal mein Programm sozusagen anzuschauen, wie oft in Primetime-Krimis, also immerhin einem Genre, das sehr beliebt ist, das entsprechend auch sehr viel Geld bereitstellt, sodass sie sehr gutes Programm machen können. Also wie häufig in solchen Primetime-Krimis in ARD, bei ARD und ZDF Opfer Frauen sind und wie die dann inszeniert werden. Ich muss Sie jetzt warnen, Die kleine Zusammenstellung, die jetzt als zweite Einspielung kommt, ist wirklich nichts für zarte Gemüter. Leider musste ich nach den Beispielen wirklich nicht lange suchen. Sie können eigentlich davon ausgehen, dass sozusagen jede zweite DVD, die ich eingelegt habe, in der Exposition eines dieser Bilder hervorgebracht hat. So, Augen zu und durch.
Sie ist seit etwa 3 Stunden tot. Todesursache sind Schläge mit einem stumpfen Gegenstand. Der Täter hat etwa 2 bis 3 Mal zugeschlagen und ihr dabei den Schädel zertrümmert.
Wo war jemand richtig sauer?
Oder eifersüchtig. Hübsches Mädchen. Todeszeitpunkt heute Morgen 4 Uhr, plus minus 30 Minuten. Sie hatte 1,2 Promille im Blut, Wasser in der Lunge, tot durch Ertrinken. Die Verletzung an der rechten oberen Schläfe stammt vom Poller auf dem Steg.
Innenseiten ihrer Oberschenkel
und an den Oberarm wurden ihr 2 bis 3 Stunden vor dem Mord zugefügt.
Erika Röder wurde durch einen Schuss ins Herz getötet. Tat- und Todeszeitpunkt zwischen 0 und 1 Uhr heute Nacht. Der Fundort der Leiche hier ist nicht der Tatort.
Wer hat sie gefunden?
Ihr Sohn, Frank Röder. Der wartet drüben in der Kneipe bei seiner Freundin.
Und wo soll da jetzt eine Schusswunde sein?
Hier.
Das ist ja winzig. Das ist gar kein Blut.
Es war ein kleines Kaliber. Und manche Wunden verschließen sich schnell, bluten aber nach innen weiter.
Es gibt eine ungeschriebene Regel, je jünger die weibliche Leiche in einem Fernsehkrimi, desto weniger wird sie höchstwahrscheinlich anhaben. Desto länger wird sie nackt auf dem Tisch des Pathologen liegen und desto wahrscheinlicher ist es, dass ihr geschundener Körper noch in der Exposition, also ganz am Anfang, wo die Quotenentscheidungen fallen, auftauchen wird. Es ist schwer, also mir jedenfalls schwer vorstellbar, dass männliche Leichen derart regelmäßig in so unwürdiger Lage gezeigt werden würden. Männer sterben in Filmen anders. Heroischer, unversehrter und vor allem angezogener. Wie kommt es zu diesen vielen Frauenleichen? Wieso sagen nicht die Redakteurinnen bei der Abnahme, sowas wollen wir nicht, das wollen wir nicht sehen? Männer reagieren auf Verstümmelungen und vor allem auf Blut empfindlicher als Frauen. Das hat mir mal ein hauptamtlicher Prüfer der freiwilligen Selbstkontrolle erklärt, bei der ich als Jugendschützerin Filme auch im Hinblick auf die Beängstigung von Gewaltdarstellungen bewerte. Weibliche Prüfer winken Blutbäder eher durch, sagt er mir aus seiner Erfahrung, sind dafür aber strenger bei der Darstellung von struktureller Gewalt. Ich gebe zu, dass ich mich ertappt gefühlt habe, mir geht es auch so. Vielleicht nehmen also weibliche Redakteure bei der Abnahme die verstümmelten Frauenleichen in Krimi-Inszenierungen einfach als genreüblich ab. Hin. So. Muss halt sein. Sie finden das schlicht nicht so schlimm wie Männer. Vor allem aber unterscheiden Frauen meiner Beobachtung nach nicht so kategorisch in mein Geschlecht, mein Körper wichtig, anderes Geschlecht, anderer Körper nicht so wichtig. Es ist erstaunlich, wie penibel Männer darauf fixiert sind, auf Männer zu achten. Ein Beispiel aus meiner Praxis als Leiterin des Fernsehfilmfestivals Baden-Baden. Ich habe seit diesem Sommer die Leitung dort übernommen und jetzt damit auch die Aufgabe, unser Programmheft zu produzieren. Darin gibt es Filmfotos. Ich bin dabei bei der Auswahl der Filmfotos einer ganz simplen Regel gefolgt, die ich aus meiner Zeit aus der Taz kenne. Ich suche Fotos möglichst, wo auch Frauen drauf sind, und wenn es Fotos gibt, wo Frauen vorne drauf sind, dann nehme ich die. Aber natürlich nur, wenn es sachdienlich ist. Zu meiner Verblüffung, ich habe das schon lange nicht mehr gemacht mit der Fotoauswahl, ich bin seit den 90er Jahren nicht mehr so im Redaktionsbetrieb, zu meiner Verblüffung schicken aber Fotoredaktionen sogar zu Filmen, in denen eine Frau die Hauptdarstellerin ist, ausschließlich Pressefotos, auf denen nur Männer sind. Das fand ich schon sehr erstaunlich. Passiert nicht so häufig, gibt es aber. Dann bin ich aber auch noch ich habe ein Team, ein ganz tolles Team, wir sind ausschließlich Frauen, ist gar nicht von mir so gemacht, habe ich so übernommen, finde ich aber super, arbeite ich sehr gerne mit. Es gibt zwei Männer im Team, einen Grafiker und einen Produktionsleiter. Beide haben mich darum gebeten, doch Fotos austauschen zu dürfen, weil sie die nicht gut fanden. Auf meine Frage, warum sie die nicht gut fanden, haben sie gesagt, sie finden die irgendwie einfach nicht so gut. Ich habe mir die Fotos daraufhin angeguckt und festgestellt, dass es ein Foto war, wo eine Frau vorne scharf drauf war und hinten der Mann unscharf stand. Ich weiß nicht, ob Sie das aus Ihrer Praxis so kennen. Ich war wirklich, weil ich jetzt so viel auch alleine arbeite, wirklich sehr verblüfft, was für eine sozusagen systematische Strategie das ist. Ich glaube, dass die beiden Männer die Fotos wirklich nicht gut fanden, weil sie hinten einen unscharfen Mann gesehen haben und sich damit der scharfen Frau vorne nicht identifizieren konnten. Männer achten auf Männer und auf Frauen im gebärfähigen Alter. Das ist vielleicht eine simple biologische Konstante, mit der Frauen nicht nur in Medienbetrieb leben müssen. Meiner Erfahrung nach ist es in den letzten Jahren aber, und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, erheblich schwieriger geworden, gegen diesen Tunnelblick der Männer irgendetwas anzusetzen, zu sagen, ich finde das eben, wir nehmen jetzt doch wieder das Foto, was ich ausgesucht habe, weil ich gerne möchte, dass mehr Frauen in diesem Heft auch vorkommen, als es normalerweise so passieren würde, wenn ich da nichts gegen tun würde. Denn Frauen wiederum, Männer achten nur auf Männer und auf Frauen im gebärfähigen Alter, Frauen achten nicht nur auf Frauen, sondern sie achten eben auch auf Männer. Sie wollen, dass alle dabei sind. Sie betonen auch, dass sie männliche Kollegen haben. Sie finden das auch gut, wenn die ihnen helfen. Sie sind eben teamorientiert. Und das ist heute mehr denn je so. Es gibt aber heute keine mehr als allgemein gültig wichtige, anerkannte Kategorie, dass wir auf diese Dinge achten wollen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung. Es ist schön, dass es hier jetzt auch so anders klang, aber in meinem Alltag ist es so, dass wenn man ankommt und sagt, naja, ich finde jetzt aber schon so viele Frauenleichen, muss das denn eigentlich sein, können wir das nicht mal ein bisschen anders haben, dass man damit sehr schnell gestrig wirkt. Es gibt kein allgemein anerkanntes redaktionelles Ziel mehr, dass wir diese Präsenz tatsächlich paritätisch haben wollen. Dass eine Talkshow unbedingt paritätisch besetzt werden muss mit männlichen und weiblichen Gästen. Sicher, Frauen kommen vor, aber wie? Das ist ja die Frage, wie kommen sie eigentlich vor, wenn anlässlich der Entlassungswelle einer Drogeriekette der Begriff wie Schleckerfrauen in der Medienberichterstattung ganz selbstverständlich verwandt wird? Ist das wie mit den Leichen im Tatort? Tatsächlich werden mehr Frauen Opfer von tödlicher Gewalt als Männer im häuslichen Bereich, tatsächlich arbeiten im Niedriglohnsektor mehr Frauen als Männer. Und heute ist der Tag der Putzfrau, wie ich heute Morgen im Morgenmagazin gelernt habe, und Putzmänner sind selbstverständlich mitgemeint. Das hat der Kollege so gesagt. Wäre es denkbar, dass bei einer Massenentlassung in der Autoindustrie zum Beispiel von Opel-Männchen gesprochen würde? Nein, die heißen natürlich Opelaner, was immer ein bisschen wie ein Geheimbund klingt. Aber mit solchen sprachlichen Spitzfindigkeiten dominieren sie heute keine Redaktionskonferenz mehr. Die Geschlechterfrage hat sich zwar inhaltlich überhaupt nicht erledigt, aber sie hat nicht mehr die gleiche Relevanz in der im gesellschaftlichen Diskurs, wie es in den 90er und Nullerjahren der Fall war. Ich kann mir im Moment keine solche Diskussionssendung wie zwischen Alice Schwarzer und X vorstellen. Ich wüsste im Moment nicht, wo die Protagonisten herkommen sollten. Die Gesprächssendung Alice contra Esther war 1975 aufregendes, aufsehenerregendes Avantgarde-Fernsehen. Wer also, ich gehe mal davon aus, wer eben auch im Sender etwas bewegen wollte, konnte sich auch diesem Thema zuwenden. Man konnte auch als Redakteurin in gewisser Weise damit ein bisschen berühmt werden, vielleicht auch angegriffen, vielleicht auch marginalisiert, vielleicht kann man da später noch was von hören, aber es war sozusagen, man war die Speerspitze einer Bewegung. Die Begegnung von Verona Feldbusch und Alice Schwarzer hat immerhin noch einen Hingucker produziert. Ja, ich selbst habe in den 90er und 0er Jahren auch davon profitiert, bin ich ganz ehrlich. Ich bin häufig auf Medientagungen eingeladen worden, weil die Veranstalter sagten, wir müssen da auch eine Frau haben. Und wenn die ganzen Konzernchefs schon Männer sind, dann nehmen wir uns die Frau aus der Taz, dann haben wir eine Frau mit auf dem Podium. Das war sanktioniert, das war auch eine Möglichkeit, Karriere zu machen. So. Heute geht es aber nicht mehr darum, Frauen eine Stimme zu geben, sondern es geht um was ganz anderes. Es ist ein neuer Konflikt entstanden. Es ist eine neue Widerspiegelung, die notwendig geworden ist. Und die geht jetzt nicht mehr um Mann oder Frau, sondern es geht jetzt um jung oder alt. Es geht nicht mehr darum, dass Sie unbedingt eine Frau in der Podiumsdiskussion haben müssen, sondern Sie müssen jemand aus der Twitter-Generation haben. Und das ist mein Punkt. Es ist sozusagen in dem Fund, glaube ich, das, was wir sehen, immer noch genauso schwierig, wie es immer schon schwierig war, in den Presseheften entsprechende Fotos zu haben, die Leichen sorgsam darzustellen. Aber es ist ein neuer Wettstreit in der Besetzung der Position gekommen. Und zwar sowohl, wie ich das empfinde, innerhalb der Redaktion, innerhalb der Häuser, als auch in der Weise, was wir nach außen tragen wollen. Die Generationsdebatte hat die Geschlechterdebatte als gesellschaftsrelevantes Thema abgelöst. Überall ist es wichtig, die Jungen nicht zu verlieren. In der Politik, in der Wirtschaft, in den Medien. Die Jungen sind das neue Prestigeobjekt. Sie sind das Must-Have, denn sie machen sich rar. Sie lesen unsere Zeitung nicht mehr, sie gehen nicht mehr wählen, sie sharen statt zu kaufen. Sie halten das Fernsehen für ein Relikt aus dem 20. Jahrhundert. Vor allem Fernsehredakteure sind meiner Erfahrung nach deshalb zutiefst verunsichert. Was sollen sie bloß tun? Weiter senden für die vielen Alten, um auf keinen Fall ein Randmedium zu werden? Oder für die Jungen das Programm komplett neu erfinden und dann auf Kosten der Stammzuseher oder beides versuchen, was meistens ja überhaupt nicht geht? Und wen sollen sie das junge Programm gestalten lassen? Ein heftiger Verdrängungskampf ist überall dort im Gange, wo gleichzeitig Stellen gestrichen und junge Redaktionen gegründet werden sollen. Und diese Umstrukturierung findet allerorten auf dem Hintergrund sehr großer ökonomischer Existenznot statt. Ängste sind ja nie gut darin, dass man kämpferisch wird, bis man dann irgendwann sagt, jetzt ist mir alles egal. Ich empfinde das häufig als wirklich, viele Menschen in den Redaktionen sind sehr verunsichert, wenn ich mit ihnen spreche. Ich bin auch verunsichert, weil ich bin frei. Das heißt, mir geht es auch nicht anders. Ich muss mein Geld jeden Tag verdienen. Und es kommen ja immer Junge nach und es ist eben eine neue Leitwährung entstanden und die sagt, das Programm muss jung sein, der Text muss jung sein, die Idee muss jung sein, das Ganze muss eben jung sein. Der Privatsender RTL hat kürzlich ein Zugeständnis gemacht, dass ihm viel Häme auch von uns Medienjournalisten eingebracht hat. Die Werbeabteilung von RTL hat die Kernzielgruppe einfach um 10 Jahre verlängert in die Grey-Consumer-Ecke, weil eben auch die RTL-Zuschauer älter werden. Das öffentlich-rechtliche System, das ja gebührenfinanziert ist, brauche ich Ihnen gar nicht so, glaube ich, so genau auszuführen, ist natürlich vom Internetzeitalter auch extrem bedroht und hat einen großen Selbstvergewisserungsprozess vor sich, aus dieser Not irgendwie rauszukommen, dass man erstmal ein altes Medium ist, alt jetzt auch im Sinne von, dass das Medium einfach das Fernsehgucken eine alte Tätigkeit ist, aber gleichzeitig ja als eine gebührenfinanzierte Anstalt ist, die natürlich für alle da sein soll. Diese Idee kennt man ja auch noch aus den 80er und 90er Jahren, eben die Frage, wo ist die andere Hälfte der Welt? Das waren eben früher immer die Frauen. Ja? Sozusagen, wir wollen die andere Hälfte der Welt sein, wir wollen doch für alle Programme machen. Damit waren auch die Frauen gemeint. Jetzt heißt, wir können doch nicht die Hälfte der Leute einfach nicht mehr bedienen, weil eben die unter 50-Jährigen uns nicht gucken. So, es ist einfach eine neue Dichotomie entstanden. was 1988 für das ZDF Mona Lisa mit Maria Welser war, einige werden sich vielleicht noch erinnern, ist heute vielleicht Bambule mit Sarah Kuttner auf ZDF Neo. Eine Sendung, die über den Inhalt hinaus auch sowas wie ein hippes Sendungsbewusstsein hat. Die neuen Fernsehfiguren, die sind nun nicht mehr emanzipiert und autonom wie Rosa Roth oder Bella Block, über die wir uns alle in den 90er Jahren gefreut haben. Sie sind nun jung und lässig. Sie haben es schon lange nicht mehr nötig, nicht mit ihren Reizen zu geizen, denn sie haben selbstverständlich den Body von Verona und das Brain von Alice. Anything goes. Fast alles jedenfalls. Denn das weibliche Role Model des Postfeminismus 2.0 zeigt zwar schon mal ganz gerne Busen, aber verrät niemals das eigene Alter. Noch einmal zurück zum Tatort und damit zu Nina Kunzendorf als Hauptkommissarin Conny May. Bitte.
Bogdan, komm mal her.
Stefan war so ganz normal.
Und hat er eine Freundin gehabt?
Hey Bogdan! Will deine Mutter nicht mal mit uns touren?
Geh du mal mit deinem Schwebebalken spielen.
Vor kurzem hat Rosa Roth aufgegeben. Ich weiß nicht, ob es jemand von Ihnen gesehen hat. Die Schauspielerin Iris Berben wollte mit ihrer Paraderolle aufhören, bevor das ZDF ihre Figur aus Altersgründen eines Tages absetzen würde. In der Finalfolge, Der Schuss, dreht sich alles darum, dass die Berliner Kommissarin ihre Ideale, ihre Sicherheit, ihren Instinkt, einfach alles, was sie ausmacht, verlieren könnte. Gleichzeitig ist aber innerhalb dieses Films nochmal ein wunderbarer Rückgriff. Wir sehen die noch damals junge, 20 Jahre jüngere Iris Berben in ihrem ersten Fall und es schließt sich sozusagen ein Kreis, was natürlich auch immer sagt, schau mal, ich sehe immer noch ganz gut aus. Die Szene zeige ich Ihnen jetzt aber nicht, weil wir wissen ja alle, wie Iris Berben aussieht, sondern ich zeige Ihnen einen kurzen Ausschnitt, wo es genau um die Frage geht, wie ist das abzutreten? Muss man das eigentlich, was heißt es eigentlich, im Fernsehen älter zu werden? Bitte.
Wollten Sie nicht irgendwann mal alles hinschmeißen und aufhören?
Ja, und dann? Mit dem Hund Gassi gehen?
Irgendwann müssen wir ja sowieso mal aufhören.
Ein paar Jahre haben wir noch.
Aber was ist, wenn man Fehler macht? Also ich meine andere Fehler als vor 20 Jahren.
Ach, da hör wieder Wind. Sie glauben, Sie hätten anders reagiert, wenn Sie jünger gewesen wären.
Ja, ich bin nicht mehr so fit wie vor 20 Jahren. Ich kann auch nicht mehr so gut sehen, ich reagiere nicht mehr so schnell. Und mit dieser ganzen neuen Technik bin ich irgendwie auch überfordert. Manchmal denke ich, ich bin aus der Zeit gefallen.
Ja, aber dafür haben Sie viel mehr Erfahrung. Sie können Leute, Situationen viel besser einschätzen. Sie können Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. Ich meine, das wiegt doch alles andere auf.
Das ist eben die Frage, ob das alles andere aufwiegen wird. Iris Berben ist 63 Jahre alt. Sie hat ihre öffentliche Persona in ihrer Karriereplanung immer ganz gut mitgedacht, was ja ziemlich schlau ist. Und auch hier greift sie der Abwertung voraus, was ja klug ist. Es ist ihr männlicher Kollege, gespielt von dem 65-jährigen Thomas Thieme, der das Grübeln von Rosa Roth nicht gelten lassen will. Männer haben weniger und erstmal viel später Probleme mit dem Älterwerden. Noch ein Beispiel, bitteschön.
Wollen Sie weg?
Geht Sie das was an?
Sie sollten mit mir reden.
Lassen Sie mich los!
In Ruhe!
Glauben Sie mir, das ist besser. Glauben Sie mir, es ist besser, wenn ich es an mir finde, als wenn Keller ihn findet.
Aufhören, Polizei!
Immer wenn ich diese Szene sehe, frage ich mich, warum ist das nicht verhindert worden? Wollte Götz George kurz vor seinem 75. Geburtstag unbedingt nochmal allen vor der Kamera zeigen, dass er körperlich fit ist? Dachte der Regisseur Matti Geschonek vielleicht, Er könne die unübersehbare Behäbigkeit des alten Mannes in der Postproduktion noch ein bisschen beschleunigen. Oder wollen wir einfach alle gemeinsam darüber hinwegsehen, dass auch Chemie nun zum alten Eisen gehört? Alte Männer haben in der öffentlichen Wahrnehmung einen anderen, von jedem Verfall unbeschädigten Status. Sie sind auch alt etwas wert. Erinnern Sie sich noch an die letzte Szene aus dem Leichenblock? Die alte Frau, die tot im Bett liegt und die nicht einmal blutet? Anders als die jungen weiblichen Leichen ist hier der alte Körper sorgsam mit einer Decke abgedeckt worden. Der Pathologe lüpft nur diskret und fast schon ein bisschen angewidert ein Eckchen, um den Kollegen das Einschussloch, was klein und unscheinbar ist, zu zeigen. Die Kamera hat eine extrem distanzierte Position. Sie gibt sich keine große Mühe, genauer hinzusehen. Welkes totes Fleisch ist eben nicht so attraktiv wie junges totes Fleisch. Was für die fiktionale Inszenierung gilt, wo ja alle Freiheiten bestehen, die Dinge wunschgemäß darzustellen, das stimmt auch für den journalistischen Bereich. Nur ein Beispiel. Thomas Roth übernimmt mit 61 Jahren die Moderation der Tagesthemen. Warum hat man eigentlich nicht Sabine Christiansen gefragt? Die wäre immerhin noch 7 Jahre jünger. Und sie hätte mehr Erfahrung bei den Tagesthemen. Ich fand es aber selber, als ich mich das gefragt habe, undenkbar, dass Sabine Christiansen zurückgekehrt wäre. Alt und weiblich ist die denkbar schlechteste Kombination, um positiv Aufmerksamkeit zu erregen. Anders als Rosa Roth, ich gehe zurück zu den fiktionalen Themen, anders als Rosa Roth hat sich Bella Block nach ihrer Pensionierung nicht ins Private zurückziehen müssen. Sie ermittelt weiter wie Chemie. Ihre Darstellerin Hannelore Hoger ist im letzten Jahr 70 geworden. Sie hat das Glück, dass ihre Figur, die Bella, schon eine alte Greisin war, schon nicht mehr jung war, schon nicht mehr attraktiv sein musste, als die Figur 1994 aus der Taufe gehoben worden ist. Sie musste nie rennen, nie schießen, nie flirten. Sie war immer schon alt. Nun ist sie wie Chemie, der immer schon stark war, aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden und als aufmüpfige Rentnerin auf eigene Rechnung unterwegs. In der Schimanski-Folge von diesem Wochenende Loverboy, der am Sonntag läuft, will der Silberrücken Schimanski in Duisburg eigentlich nur seine Freiheit genießen, muss dann aber ein ganz junges, ganz gefährdetes Mädchen aus den Fängen der holländischen Zuhälterszene befreien. In der Folge Unter den Linden will Bella Block auch ihre Freiheit einfach nur genießen, stolpert aber über Altersarmut und Einsamkeit. Das ist vielleicht der Unterschied. Wir sehen einen kurzen Ausschnitt.
Ein schöner Tag heute.
Danke.
Ich kriege ja nicht mehr so oft Besuch.
Was ist mit Ihren Kindern?
Die haben mit sich zu tun. Meine Mädchen leben im Westen und sind da auch verheiratet. Da ist nicht mehr viel Zeit für mich.
Und Ihr Mann?
Willi. Der hat noch mal sein Glück gefunden. So ist es eben. Nur schade, dass er die Dame vor der Wende kennengelernt hat. Naja, wer konnte ahnen, dass alles mal so kommt, wie es kommt.
Was hat das mit der Wende zu tun?
Sehr viel. Hätten wir uns nach der Wende scheiden lassen, dann müsste ich jetzt nicht von der Grundsicherung leben und wäre auf diese wöchentliche Tüte hier nicht angewiesen.
Das verstehe ich nicht.
Die haben uns Hausfrauen nach der Vereinigung bei der Rente einfach vergessen. Jede Regierung, auch die aktuelle. Obwohl diesmal ganz laut versprochen haben. Naja, irgendwann löst sich das Problem ja ganz biologisch. Wir sterben einfach weg. Ja?
Ich glaube, es wird nicht leichter, eine paritätische Darstellung von Frauen in den Medien durchzusetzen, in einer Gesellschaft, die Angst vor dem Alter hat. Weil Armut, Einsamkeit, Bedeutungsverlust und letztlich der Tod wartet. Wer will sich das schon ansehen? Wenn sich die Relevanz einer gesellschaftlichen Stimme nun nicht mehr nur in Frau und Mann, sondern auch in Alt und Jung unterteilt, worauf soll ich dann künftig bei der Programmplanung meines Programmheftes achten? Dass die Frauen vorne scharf und alt und die Männer hinten unscharf und jung sind, dass vorne eine alte und eine junge Frau scharf und Sie verstehen. Wen soll Günther Jauch in seine Talkshow zum Thema Brüderle einladen? Nicht nur die junge Aufschreigründerin, sondern auch die Altfeministin. Nicht nur die junge Postfeministin Silvana Koch-Merin, sondern auch die Altfeministin Wiebke Bruns. Sie werden das nicht tun. Diese Doppelbesetzung wird nicht passieren. Turm schlägt Läufer, heißt es beim Schach. Jung schlägt alt. Es sollen ja schließlich auch noch ein paar Männer zu Wort kommen. Welche Frauen für die zweite Lebenshälfte sollten wir Frauen eigentlich in den besten Jahren uns vornehmen zu zeigen? Was sozusagen sollte unsere Vorstellung von Sichtbarkeit sein? Silke Zerz, eine von mir sehr geschätzte Drehbuchautorin, hat eine Tragikomödie Halbe Hundert geschrieben, unter einen echten Fall zugrunde gelegt, einer Frau, die sich von einem Gigolo hat ausnehmen lassen und die dann ziemlich betrogen worden ist und das aber öffentlich gemacht hat, indem sie eine Anzeige gemacht hat. Vielleicht können Sie sich an den Fall auch noch erinnern. Statt still ihre Scham zu verarbeiten, tritt die Frau die Flucht nach vorn an und zeigt den Mann an, damit andere Frauen das nicht das Gleiche passiert, aber auch eben, weil sie vielleicht sowas wie ihre Würde zurückhaben will. Wir sehen jetzt eine Szene aus Halbe Hundert, aus der Exposition, und sie zeigt schon da die emotionale Bedürftigkeit der Hauptfigur. Bitte schön.
Voilà.
Oh, das ist ja ein Prachtexemplar. Anne, ich bin ja neidisch. Wie viel zahlst du für ihn?
Meine.
Na komm, sag schon, wie viel?
400 mit und die Hälfte ohne.
Du hast natürlich mitgebucht.
Ja. Aber ohne mit. Ich zahle nur mit, mache aber ohne.
Hä?
Was redet ihr da? Davon verstehst du nichts.
Das stimmt.
Mama, ich bleib die Woche über bei Papa. Kannst du Pinocchio füttern?
Wo willst du denn mit der Lampe hin? Soll ich dich fahren?
Nee, Papa holt mich ab.
Wann?
Jetzt. Tschüss.
Tschüss. Guck dir das an.
Das muss sie sein. Keine 25.
Sagenhaft.
Du erkennst sie höchstens seit 3 Wochen und jetzt wohnt sie schon bei ihm. Und bei meiner Tochter.
Hast du ihn gesehen?
Wen?
Ja, diesen kleinen, miesen Gockel mit seinem Storchenküken. Junges Fleisch ist einfach. Beine bis hier und der Rest ist Luft.
Klaus? Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal lieber hier. Wer sind wir?
Ach, das sehe ich ja sowieso nicht.
Guck mal, wie schön wir waren. Ich fand mich hässlich damals. Und jetzt bin ich wirklich hässlich. Und die Kinder sagen Omi zu mir.
Also, wenn ich kurz Werbung machen darf, ich kann Ihnen den Film wirklich sehr empfehlen. Bei RTL ist es übrigens so, dass Christine, eine Serie mit Diana Amf, da geht das Alter schon mit 30 los. Also die hat genau den gleichen Konflikt, dass der Mann mit einer Jüngeren davongezogen ist, aber die ist 30 und fühlt sich steinalt. Das können Sie, also da sehen Sie noch immer eine kleine Differenz zum Privatfernsehen. Aber ich komme noch mal zum Anfang zurück, jetzt am Ende. Es ist ja so, wir machen das Programm. Es ist nicht so, dass man jetzt noch mal sagen kann, wie vielleicht in den 60er oder 70er Jahren, was denken sich die Männer eigentlich aus? Es ist auch das Programm, das wir selber gestalten. Und das Bild der emanzipierten Frau in den Romanzen der DeGeto oder in den Sonntagsfilmen ist natürlich noch mal ganz anders. Auch da arbeiten Frauen daran, das Programm zu machen, und sie arbeiten auch hart und überlegt daran, und es gibt in beiden Redaktionen ja auch Bewegungsrichtungen dahin, das attraktiver zu machen und moderner zu machen und nicht mehr sozusagen so verkitscht zu machen. Trotzdem, es bleibt natürlich Wohlfühlfernsehen, weil, auch nochmal der Punkt vom Anfang, wir Frauen an den Fernbedienungen sitzen und das ja auch schauen. Es ist auch nicht so einfach zu sagen, wir würden immer das andere krasse Tolle haben wollen. Ich zeige Ihnen jetzt aber was anderes krasses Tolles zum Abschluss, weil ich auch dachte, wir haben noch ein bisschen Fun miteinander. Doris Dörrier hat die Miniserie Klimawechsel, vielleicht kennen einige die, die für das ZDF realisiert und hat gesagt, das sei eine Kriegserklärung an das öffentlich-rechtliche Programm, weil sie sich gefragt habe, ob es eigentlich noch außer ihr irgendeine Frau gibt, die nicht eine Farm in Afrika hat. Und aus dieser Wut heraus habe sie Klimawechsel geschrieben. Und die Filmserie hat, vielleicht mögen sich einige daran erinnern, sehr polarisiert. Es gab viele, viele Leute, die auch gesagt haben, das ist ganz schreckliches Fernsehen. Und interessanterweise wurde dann vor allem immer gesagt, die technische Qualität sei so schlecht. Das ist, also bei diesem Ausschnitt bin ich nicht dafür verantwortlich. Bitteschön.
Du hast vollkommen recht. Ich fühle mich wie neu geboren.
Was siehst du?
Sag mal, ist das nicht ein bisschen früh?
Ach, ich habe plötzlich so eine Sehnsucht nach Blumen. Ich will es überall blühen sehen.
Blumen und du, das ist jetzt aber ein ganz klares Altersanzeichen.
Du bist gerade älter geworden, nicht ich, ne?
Bald sagst du mir auch noch, was das da für Vögel sind.
Finken, das weiß doch jeder.
Was siehst du, da geht's schon los, sag ich doch. Blumen und Vögel.
Du bist doof.
Du Herzchen, jetzt hör mal zu. Jetzt bin ich mal dran hier mit den Gutscheinen.
Für mich? Tantra. Hast du sie nicht mehr alle?
Lies vor.
Tantra hilft in langjährigen Partnerschaften, alte Verkrustungen aufzulösen und ermöglicht dadurch eine neue Art von sexueller Begegnung. Sag mal, Olli, ich muss mich wirklich wundern. Jetzt, wo ich damit abgeschlossen habe, mir kommen nur noch Blumen und Vögel ins Haus, Tulpen und Amseln und im Sommer ein paar Rosen, aber keine Schweinereien mehr, nichts mehr. Das ist vorbei, das ist zu spät. Das willst du wirklich machen?
Ja, wie kann sie aussehen, die Würde der befreiten Frau in der Lebensphase nach der Menopause? Das ist vielleicht etwas, was wir tatsächlich beantworten müssen, wenn wir uns dieser neuen Debatte stellen wollen, dass es eben auch eine Notwendigkeit gibt, jungen Frauen eine Stimme zu geben, auch jungen Männern eine Stimme zu geben, aber wir gleichzeitig nicht einfach nur abtreten wollen, wie Sabine Christiansen oder Rosa Roth. Das Role Model der alternden Frau ist wohl die unwürdige Greisin. Sie ist nicht so diskret wie Rosa Roth oder Sabine Christiansen und zieht sich einfach ins Private zurück. Aber sie darf sich auch nicht zu ernst nehmen, sonst wird sie irgendwie uncool. Zum Abschluss meines Streifzuges, ich hoffe, dass Ihnen da was dran gefallen hat und dass Sie was daran mitgenommen haben, möchte ich Ihnen jetzt noch einen meiner Lieblingsausschnitte zeigen aus einem Film, der heißt Mutter muss weg und Sie haben ein Wiedersehen mit der großartigen Judy Winter als alternde Sexbombe. Viel Spaß damit.
Das ist das Modell für die 60er-Jahre-Welt. Man kann das Prinzip auf alle anderen Welten übertragen. Man kann tun und lassen, was man will.
Aber ich verstehe das nicht.
Antizyklisch denken. Was sind Frauen? Sexy, jung, erfolgreich, so sagt man. Aber was lesen sie? Guck dir mal den Kiosk an. Magazine über das Landleben, selbst Früchte einkochen. Tun die Frauen zwar dann doch nicht, aber sie lesen gerne darüber. Frauen haben eine Sehnsucht nach Geborgenheit. Frauen lieben schwedische Möbelkataloge. Männer denken immer daran, welches Auto sie in einer perfekten Welt kaufen würden. Aber Frauen fragen sich, wie würde ich wohnen? Wie wäre ich eingerichtet, wenn Zeit, Raum und Geld keine Rolle mehr spielen würden? Das hier, Mutter, ist das nächste große Ding. Antizyklisch. Nicht der neue Tablettcomputer, nein. Das Puppenhaus. Ich habe 5 Prototypen.
Oh. Da ist die Pointe. Ich gebe Ihnen nachher die DVD. Das war's, glaube ich. Vielen Dank fürs Zuhören.